Das folgende ist ein Interview mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, aufgenommen am 6. Februar 2024 gegen 19 Uhr in dem Gebäude hinter uns, das natürlich der Kreml ist. In dem Interview geht es, wie Sie sehen werden, vor allem um den laufenden Krieg, den Krieg in der Ukraine, wie er begonnen hat, was gerade passiert und vor allem, wie er enden könnte. Eine Anmerkung, bevor Sie es sich ansehen. Zu Beginn des Interviews haben wir Ihnen die offensichtlichste Frage gestellt: Warum haben Sie das getan? Haben Sie sich bedroht gefühlt, eine unmittelbare physische Bedrohung, und das ist Ihre Rechtfertigung? Und die Antwort, die wir erhielten, schockierte uns. Putin sprach sehr lange, wahrscheinlich eine halbe Stunde lang, über die Geschichte Russlands, die bis ins 8. Jahrhundert zurückreicht. Und ehrlich gesagt, wir hielten das für eine Verschleppungstechnik und fanden es lästig und unterbrachen ihn mehrmals. Worauf er antwortete, er war verärgert über die Unterbrechung. Aber am Ende kamen wir zu dem Schluss, dass es sich nicht um eine Verschleppungstechnik handelte. Es gab kein Zeitlimit für das Interview. Wir beendeten es nach mehr als 2 Stunden. Stattdessen schien uns das, was Sie gleich sehen werden, aufrichtig zu sein, ob Sie damit einverstanden sind oder nicht. Wladimir Putin glaubt, dass Russland einen historischen Anspruch auf Teile der westlichen Ukraine hat. Unserer Meinung nach sollten Sie das als aufrichtige Äußerung seiner Meinung betrachten. Hier ist es. Herr Präsident, ich danke Ihnen. Am 22. Februar 2022 wandten Sie sich in einer landesweiten Ansprache an Ihr Land, als der Konflikt in der Ukraine begann, und Sie sagten, dass Sie handelten, weil Sie zu dem Schluss gekommen waren, dass die Vereinigten Staaten über die NATO einen, ich zitiere, Überraschungsangriff auf unser Land starten könnten. Und in amerikanischen Ohren klingt das paranoid. Sagen Sie uns, warum Sie glauben, dass die Vereinigten Staaten Russland aus heiterem Himmel angreifen könnten. Wie sind Sie zu diesem Schluss gekommen?
Es ist nicht so, dass Amerika, die Vereinigten Staaten einen Überraschungsangriff auf Russland starten würden. Das habe ich nicht gesagt. Führen wir eine Talkshow oder ein ernsthaftes Gespräch?
Hier ist das Zitat. Ich danke Ihnen. Es ist ein formidables, ernstes Gespräch.
Denn Ihre Grundausbildung ist in Geschichte, soweit ich weiß.
Ja?
Wenn es Ihnen also nichts ausmacht, werde ich mir nur 30 Sekunden oder eine Minute Zeit nehmen, um Ihnen einen kurzen Hinweis auf die Geschichte zu geben, damit Sie einen kleinen historischen Hintergrund erhalten.
Bitte sehr.
Schauen wir uns an, wo unsere Beziehung zur Ukraine ihren Anfang genommen hat. Woher kommt die Ukraine? Der russische Staat begann sich als zentralisierte Staatlichkeit zu formieren. Und es gilt als das Jahr der Gründung des russischen Staates im Jahr 862. Aber als die Bürger von Novgorod einen jungfräulichen Prinzen Rurik aus Skandinavien einluden, um zu regieren.
When the townspeople of Novgorod invited a Varangian prince, Rurik, from Scandinavia to reign.
Im Jahr 1862 feierte Russland den 1000. Jahrestag seiner Staatsgründung, und in Novgorod gibt es ein Denkmal, das dem 1000-jährigen Bestehen des Landes gewidmet ist. Im Jahr 882 wurde Ruriks Nachfolger, Fürst Oleg, der eigentlich die Rolle des Regenten bei Ruriks jungen Sohn spielte. Weil Rurik zu diesem Zeitpunkt bereits gestorben war, kam er nach Kiew. Er verdrängte 2 Brüder, die offenbar einst Mitglieder von Ruriks Truppe gewesen waren. So begann sich Russland mit 2 Machtzentren zu entwickeln, Kiew und Novgorod. Das nächste wichtige Datum in der Geschichte Russlands war 988, als Prinz Wladimir, der Urenkel Ruriks, Russland taufte und die Orthodoxie, das östliche Christentum, annahm. Von diesem Zeitpunkt an begann der zentralisierte russische Staat zu erstarken. Warum? Wegen des einheitlichen Territoriums, integrierte wirtschaftliche Beziehungen, ein und dieselbe Sprache und nach der Taufe Russlands, dem gleichen Glauben und der Herrschaft des Fürsten, nahm der zentralisierte russische Staat Gestalt an. Bereits im Mittelalter führte Fürst Jaroslaw der Weise die Thronfolge ein. Aber nach seinem Tod wurde es aus verschiedenen Gründen kompliziert. Der Thron wurde nicht direkt vom Vater an den ältesten Sohn weitergegeben, sondern von dem verstorbenen Prinzen an seinen Bruder, dann an seine Söhne in verschiedenen Linien. All dies führte zu einer Zersplitterung und dem Ende Russlands als einheitlicher Staat. Es war nichts Besonderes daran. Das Gleiche geschah damals in Europa. Aber der zersplitterte russische Staat wurde eine leichte Beute für das zuvor von Genghis Khan geschaffene Imperium. Seine Nachfolger, namentlich Batu Khan, plünderten und zerstörten fast alle Städte. Der südliche Teil, darunter übrigens auch Kiew und einige andere Städte, verlor einfach seine Unabhängigkeit. Während die nördlichen Städte einen Teil ihrer Souveränität bewahrten, sie mussten zwar Tribut an die Horde zahlen, aber sie konnten einen Teil ihrer Souveränität bewahren. Und dann begann sich ein einheitlicher russischer Staat zu bilden, dessen Zentrum in Moskau lag. Der südliche Teil Russlands, einschließlich Kiews, begann sich allmählich einem anderen Magneten zuzuwenden, dem Zentrum, das sich in Europa bildete. Dies war das Großfürstentum Litauen, das sogar als litauisch-russisches Herzogtum bezeichnet wurde, weil die Russen einen bedeutenden Teil der Bevölkerung ausmachten. Sie sprachen die alte russische Sprache und waren orthodox. Aber dann kam es zu einer Vereinigung, der Vereinigung des Großfürstentums Litauen mit dem Königreich Polen. Ein paar Jahre später, eine weitere Union wurde unterzeichnet, aber dieses Mal bereits im religiösen Bereich. Einige der orthodoxen Priester wurden dem Papst unterstellt. So wurden diese Gebiete Teil des polnisch-litauischen Staates. Jahrzehntelang waren die Polen mit der Kolonisierung dieses Teils der Bevölkerung beschäftigt. Sie führten dort eine Sprache ein und versuchten, die Idee zu verankern, dass diese Bevölkerung nicht wirklich Russen waren, dass sie, weil sie am Rande lebten, Ukrainer waren. Ursprünglich bedeutete das Wort ukrainisch, dass die Person am Rande des Staates an den Rändern lebte oder im Grenzschutz tätig war. Es bedeutete keine bestimmte ethnische Gruppe. Die Polen versuchten also auf jede erdenkliche Weise, diesen Teil der russischen Gebiete zu kolonisieren und behandelten ihn ziemlich hart, um nicht zu sagen grausam. Was dazu führte, dass dieser Teil der russischen Gebiete begann, für seine Rechte zu kämpfen. Sie schrieben Briefe nach Warschau, in denen sie forderten, dass ihre Rechte beachtet und Menschen hierher geschickt werden, auch nach Kiew.
Ich bitte um Verzeihung. Könnten Sie uns sagen, in welchem Zeitraum, ich weiß nicht mehr, wo in der Geschichte wir uns in der polnischen Unterdrückung der Ukraine befinden?
Es war im 13. Jahrhundert. Ich werde Ihnen erzählen, was später geschah, und ich gebe die Daten an, damit es keine Verwirrung gibt. Und im Jahr 1654, sogar etwas früher in diesem Jahr, die Leute, die die Autorität über diesen Teil des russischen Landes innehatten, wandten sich also an Krieg. Ich wiederhole, sie forderten, sie an Herrscher russischer Herkunft und orthodoxen Glaubens zu schicken. Aber Warschau antwortete ihnen nicht und lehnte ihre Forderungen sogar ab. Sie wandten sich an Moskau, sodass Moskau sie abholte. Damit sie nicht denken, ich würde Dinge erfinden. Ich werde Ihnen diese Dokumente geben.
Nun, es klingt nicht so, als würden Sie etwas erfinden. Und ich bin mir nicht sicher, warum es für das, was vor 2 Jahren passiert ist, relevant ist.
Hier sind die Briefe von Bohdan Chmelnitsky, dem Mann, der damals die Macht in diesem Teil der russischen Ländereien, der heute Ukraine heißt, kontrollierte.
that is now called Ukraine.
Er schrieb nach Warschau und forderte, dass ihre Rechte gewahrt werden. Nachdem ihm dies verweigert wurde, begann er, Briefe nach Moskau zu schreiben. Er bat darum, sie unter die starke Hand des Moskauer Zaren zu nehmen. Von diesen Dokumenten gibt es Kopien. Ich werde sie Ihnen zur Erinnerung überlassen. Es gibt eine Übersetzung ins Russische. Sie können sie später ins Englische übersetzen. Aber Russland würde nicht sofort zustimmen, sie aufzunehmen, da es davon ausging, dass der Krieg mit Polen beginnen würde. Nichtsdestotrotz beschloss die russische Versammlung der obersten Geistlichen und Großgrundbesitzer unter dem Vorsitz des Zaren, der die Macht des alten russischen Staates repräsentierte, 1654 einen Teil der alten russischen Länder in das Moskauer Königreich aufzunehmen. Wie erwartet, begann der Krieg mit Polen. Er dauerte 13 Jahre, dann wurde 1654 ein Waffenstillstand geschlossen. Und 32 Jahre später wurde, glaube ich, ein Friedensvertrag mit Polen unterzeichnet, den sie den ewigen Frieden nannten. Und diese Gebiete, das gesamte linke Ufer des Dnieper einschließlich Kiew, gingen an Russland. Und das gesamte rechte Ufer des Dnieper blieb in Polen. Unter der Herrschaft von Katharina der Großen forderte Russland alle seine historischen Ländereien zurück, auch im Süden und Westen. Und das alles bis zur Revolution. Vor dem Ersten Weltkrieg verließ sich der österreichische Generalstab auf die Ideen der Ukrainisierung und begann, die Ideen der Ukraine und der Ukrainisierung aktiv zu fördern. Das Motiv dafür war offensichtlich. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg wollten sie den potenziellen Feind schwächen und sich günstige Bedingungen im Grenzgebiet sichern. So begann der österreichische Generalstab, die in Polen entstandene Idee zu propagieren, dass die in diesem Gebiet lebenden Menschen angeblich keine echten Russen seien, sondern einer besonderen ethnischen Gruppe angehörten, den Ukrainern. Bereits im 19. Jahrhundert tauchten Theoretiker auf, die die ukrainische Unabhängigkeit forderten. Alle behaupteten jedoch, dass die Ukraine ein sehr gutes Verhältnis zu Russland haben sollte. Darauf beharrten sie. Nach der Revolution von 1917 versuchten die Bolschewiken, die Staatlichkeit wiederherzustellen, und der Bürgerkrieg begann, einschließlich der Feindseligkeiten mit Polen. Im Jahr 1921 wurde der Frieden mit Polen verkündet. Im Rahmen dieses Vertrages wurde das rechte Ufer des Dnieper wieder an Polen zurückgegeben. Im Jahr 1939, nachdem Polen mit Hitler kooperierte. Es kollaborierte mit Hitler? Nein, Hitler bot Polen Frieden und einen Freundschaftsvertrag an, ein Bündnis mit der Forderung, dass Polen im Gegenzug den sogenannten Danziger Korridor an Deutschland zurückgibt, der den größten Teil Deutschlands mit Ostpreußen und Königsberg verband. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde dieses Gebiet an Polen abgetreten und anstelle von Danzig entstand die Stadt Gazenkan. Hitler bat sie, es gütlich abzugeben, aber sie weigerten sich.
Natürlich.
Trotzdem kollaborierten sie mit Hitler und beteiligten sich gemeinsam an der Aufteilung der Tschechoslowakei.
Aber darf ich Sie fragen, ob Sie behaupten, dass die Ukraine, zumindest Teile der Ukraine, die Ostukraine, in Wirklichkeit seit Hunderten von Jahren zu Russland gehört? Warum haben Sie sie nicht einfach genommen, als Sie vor 24 Jahren Präsident wurden?
Sie haben Atomwaffen, die Ukrainer nicht.
Es ist eigentlich Ihr Land. Warum haben Sie so lange gewartet?
Ich werde es Ihnen sagen. Ich werde darauf noch zu sprechen kommen. Dieses Briefing ist bald zu Ende. Es mag langweilig sein, aber es erklärt viele Dinge.
Es ist nicht langweilig. Ich bin mir nur nicht sicher, inwiefern es relevant ist.
Gut. Gut. Ich bin sehr erfreut, dass Sie das zu schätzen wissen. Ich danke Ihnen. Vor dem Zweiten Weltkrieg hat Polen also mit Hitler kollaboriert. Und obwohl es Hitlers Forderungen nicht nachgab, beteiligte es sich zusammen mit Hitler an der Teilung der Tschechoslowakei, da die Polen den Danziger Korridor nicht an Deutschland abtraten und zu weit gingen, so dass Hitler mit einem Angriff auf sie den Zweiten Weltkrieg begann. Warum begann der Krieg am 1. September 1939 ausgerechnet gegen Polen? Polen erwies sich als kompromisslos und Hitler hatte nichts anderes zu tun, als seine Pläne mit Polen in die Tat umzusetzen. Übrigens hat sich die UdSSR, wie ich in einigen Archivdokumenten gelesen habe, sehr ehrlich verhalten und Polen um die Erlaubnis gebeten. Ihre Truppen durch polnisches Gebiet zu schicken, um der Tschechoslowakei zu helfen. Aber der damalige polnische Außenminister sagte, wenn die sowjetischen Flugzeuge über Polen fliegen würden, würden sie über dem polnischen Territorium abgeschossen werden. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist nur, dass der Krieg begann und Polen der Politik zum Opfer fiel, die es gegen die Tschechoslowakei betrieben hatte. Im Rahmen des bekannten Molotow-Ribbentrop-Paktes sollte ein Teil des Territoriums, einschließlich der Westukraine, an Russland abgetreten werden, so dass Russland, das damals UdSSR genannt wurde, seine historischen Gebiete zurückerhielt. Nach dem Sieg im Großen Vaterländischen Krieg, den wir den Zweiten Weltkrieg nennen, wurden all diese Gebiete schließlich als zu Russland, zur UdSSR gehörend, festgeschrieben. Polen erhielt offenbar als Entschädigung die Gebiete, die ursprünglich deutsch gewesen waren. Die östlichen Teile von Deutschland, das sind jetzt die westlichen Gebiete Polens. Natürlich erhielt Polen den Zugang zur Ostsee und zu Danzig zurück, das wieder seinen polnischen Namen erhielt. So hat sich diese Situation also entwickelt. Im Jahr 1922, als die UdSSR gegründet wurde, begannen die Bolschewiken mit dem Aufbau der UdSSR und gründeten die Sowjetukraine, die es zuvor noch nicht gegeben hatte.
Richtig.
Stalin bestand darauf, dass diese Republiken als autonome Einheiten in die UdSSR aufgenommen wurden. Aus irgendeinem unerklärlichen Grund bestand Lenin, der Gründer des Sowjetstaates, darauf, dass sie das Recht haben sollten, aus der UdSSR auszutreten. Und wiederum, aus unbekannten Gründen, übertrug er der neu gegründeten Sowjetrepublik Ukraine einige Ländereien mitsamt den dort lebenden Menschen, obwohl diese Ländereien nie Ukraine hießen, und dennoch wurden sie Teil dieser Sowjetrepublik Ukraine. Zu diesen Ländern gehörte auch die Schwarzmeerregion, die unter Katharina der Großen erhalten worden war und die keinerlei historische Verbindung zur Ukraine hatte. Selbst wenn wir bis ins Jahr 1654 zurückgehen, als diese Gebiete an das Russische Reich zurückgegeben wurden. Dieses Gebiet hatte die Größe von 3 bis 4 Regionen der heutigen Ukraine, ohne die Schwarzmeerregion. Das war völlig indiskutabel.
Im Jahr 1654?
Genau.
Sie haben offensichtlich ein enzyklopädisches Wissen über diese Region. Aber warum haben Sie in den ersten 22 Jahren Ihrer Präsidentschaft nicht darauf hingewiesen, dass die Ukraine kein richtiges Land ist?
Der Sowjetunion wurde ein großer Teil des Territoriums zugesprochen, das nie zu ihr gehört hatte, darunter auch die Schwarzmeerregion. Irgendwann, als Russland sie als Ergebnis der russisch-türkischen Kriege erhielt, wurden sie Neurussland oder Novorossiya genannt. Aber das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass Lenin, der Gründer des Sowjetstaates, die Ukraine auf diese Weise gegründet hat. Die ukrainische Sowjetrepublik entwickelte sich jahrzehntelang als Teil der UdSSR. Und aus unbekannten Gründen waren die Bolschewiki wiederum mit der Ukrainisierung beschäftigt. Das lag nicht nur daran, dass die sowjetische Führung zu einem großen Teil aus Ukrainern bestand. Vielmehr lag es an der allgemeinen Politik der Indigenisierung, die die Sowjetunion betrieb. Das Gleiche wurde in anderen Sowjetrepubliken getan. Dabei ging es um die Förderung von Nationalsprachen und Nationalkulturen, was prinzipiell nicht schlecht ist. Auf diese Weise wurde die sowjetische Ukraine geschaffen. Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielt die Ukraine zusätzlich zu den Gebieten, die vor dem Krieg zu Polen gehört hatten, einen Teil der Gebiete, die zuvor zu Ungarn und Rumänien gehörten. Rumänien und Ungarn wurde also ein Teil ihrer Ländereien weggenommen und an die Sowjetukraine gegeben. Und sie sind immer noch Teil der Ukraine. In diesem Sinne haben wir allen Grund zu behaupten, dass die Ukraine ein künstlicher Staat ist, der nach Stalins Willen geformt wurde.
Glauben Sie, dass Ungarn das Recht hat, sein Land von der Ukraine zurückzufordern und dass andere Nationen das Recht haben, zu ihren Grenzen von 1650 zurückzukehren?
Ich bin mir nicht sicher, ob sie zu ihren Grenzen von 1654 zurückkehren sollten. Aber angesichts der Zeit Stalins, des sogenannten Stalin-Regimes, das, wie viele behaupten, zahlreiche Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen die Rechte anderer Staaten begangen hat, könnte man sagen, dass sie ihr Land zurückfordern könnten, obwohl sie kein Recht dazu haben. Es ist zumindest verständlich.
One may say that they could claim back those lands of theirs while having no right to do that. It is at least understandable.
Haben Sie Viktor Orbán gesagt, dass er einen Teil der Ukraine haben kann?
Niemals. Ich habe es ihm nie gesagt, nicht ein einziges Mal. Wir haben nicht einmal ein Gespräch darüber geführt. Aber ich weiß mit Sicherheit, dass die Ungarn, die dort leben, in ihr historisches Land zurückkehren wollen. Außerdem möchte ich eine sehr interessante Geschichte mit Ihnen teilen. Ich schweife ab. Es ist eine persönliche Geschichte. Irgendwann in den frühen 80er Jahren machte ich einen Roadtrip in einem Auto vom damaligen Leningrad quer durch die Sowjetunion über Kiew. Ich machte einen Zwischenstopp in Kiew und fuhr dann in die Westukraine. Ich fuhr in die Stadt Beregovoy und alle Namen der Städte und Dörfer dort waren auf Russisch und in der Sprache, die ich nicht verstand, auf Ungarisch, auf Russisch und auf Ungarisch. Nicht auf Ukrainisch, auf Russisch und auf Ungarisch. Ich fuhr durch eine Art Dorf, und da saßen Männer neben ihren Häusern und trugen schwarze dreiteilige Anzüge und schwarze Zylinderhüte. Ich fragte, ob sie eine Art Entertainer seien. Man sagte mir, nein, das seien keine Unterhaltungskünstler, sondern Ungarn. Ich fragte, was sie hier machen. Wie meinen sie das? Dies ist ihr Land. Sie leben hier. Das war während der Sowjetzeit in den 1980er Jahren. Sie haben die ungarische Sprache, die ungarischen Namen und alle ihre Trachten bewahrt. Sie sind Ungarn und sie fühlen sich als Ungarn. Und natürlich, wenn es jetzt eine Verletzung gibt,
und davon gibt es eine Menge, obwohl ich glaube, dass viele Nationen über Transsilvanien verärgert sind, wie sie natürlich auch wissen. Aber viele Nationen sind frustriert über die neu gezogenen Grenzen der Kriege des 20. Jahrhunderts und der Kriege, die 1000 Jahre zurückreichen, die Sie erwähnt haben. Aber Tatsache ist, dass Sie erst vor 2 Jahren im Februar mit diesem Fall an die Öffentlichkeit gegangen sind. Und in dem von Ihnen vorgetragenen Fall, den ich heute gelesen habe, erklären Sie sehr ausführlich, dass Sie sich vom Westen in der NATO physisch bedroht fühlten, einschließlich einer potenziellen nuklearen Bedrohung. Und das war es, was Sie dazu gebracht hat, sich zu bewegen. Ist das eine faire Charakterisierung dessen, was Sie gesagt haben?
Ich verstehe, dass meine langen Reden wahrscheinlich nicht in das Genre des Interviews passen. Deshalb habe ich Sie zu Beginn gefragt, ob wir ein ernsthaftes Gespräch oder eine Show haben werden. Sie sagten, ein ernstes Gespräch. Also haben Sie bitte Geduld mit mir. Wir kommen zu dem Punkt, an dem die sowjetische Ukraine gegründet wurde. Dann 1991 brach die Sowjetunion zusammen und alles, was Russland der Ukraine großzügig geschenkt hatte, wurde von letzterer mitgerissen. Ich komme nun zu einem sehr wichtigen Punkt der heutigen Tagesordnung.
Ich danke Ihnen.
Schließlich wurde der Zusammenbruch der Sowjetunion von der russischen Führung eingeleitet. Ich weiß nicht, wovon sich die russische Führung damals hat leiten lassen, aber ich vermute, es gab mehrere Gründe zu glauben, dass alles gut werden würde. Erstens glaube ich, dass die damalige russische Führung glaubte, dass die Grundlagen der Beziehungen zwischen Russland und der Ukraine tatsächlich eine gemeinsame Sprache waren. Mehr als 90% der Bevölkerung sprachen dort Russisch. Familienbande, Jede dritte Person dort hatte irgendeine Art von Familien- oder Freundschaftsbande. Gemeinsame Kultur, gemeinsame Geschichte, schließlich gemeinsamer Glaube, jahrhundertelange Koexistenz mit einem einzigen Staat und tief verflochtene Volkswirtschaften. All dies war so grundlegend. Alle diese Elemente zusammen machen in unsere guten Beziehungen unvermeidlich.
All of these were so fundamental. All these elements together make our good relationships.
Der zweite Punkt ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte, dass Sie als amerikanischer Bürger und Ihre Zuschauer davon erfahren. Die ehemalige russische Führung ging davon aus, dass die Sowjetunion nicht mehr existierte und es daher keine ideologischen Trennlinien mehr gab. Russland stimmte sogar freiwillig und proaktiv dem Zusammenbruch der Sowjetunion zu und glaubte, dass dies vom sogenannten zivilisierten Westen als Einladung zur Zusammenarbeit und Assoziierung verstanden werden würde. Das ist es, was Russland erwartet, sowohl von den Vereinigten Staaten als auch von diesem sogenannten kollektiven Westen als Ganzes. Es gab kluge Leute, darunter in Deutschland Egon Bahr, ein bedeutender Politiker der Sozialdemokratischen Partei, der in seinen persönlichen Gesprächen mit der sowjetischen Führung am Rande des Zusammenbruchs der Sowjetunion darauf bestand, dass sie wussten, dass in Europa Sicherheitssysteme geschaffen werden sollten. Dem vereinten Deutschland sollte geholfen werden, aber es sollte auch ein neues System geschaffen werden, das die Vereinigten Staaten, Kanada, Russland und andere mitteleuropäische Länder einschließt. Aber die NATO muss nicht erweitert werden. Das hat er gesagt. Wenn die NATO erweitert wird, wäre alles genau so wie während des Kalten Krieges, nur näher an den Grenzen Russlands. Das ist alles. Er war ein weiser alter Mann, aber niemand hörte auf ihn. Einmal wurde er sogar wütend. Wenn Sie nicht auf mich hören, sagte er, werde ich nie wieder einen Fuß nach Moskau setzen. Alles geschah genau so, wie er es gesagt hatte.
Natürlich ist es wahr geworden. Und ich und Sie haben das schon oft erwähnt. Ich denke, das ist ein gutes Argument. Und viele in Amerika dachten, dass sich die Beziehungen zwischen Russland und den Vereinigten Staaten mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Ende des Kalten Krieges verbessern würden. Aber das Gegenteil war der Fall. Aber Sie haben nie erklärt, warum Sie glauben, dass das passiert ist. Außer, dass Sie sagen, dass der Westen ein starkes Russland fürchtet. Aber wir haben ein starkes China, vor dem der Westen keine große Angst zu haben scheint. Was glauben Sie, hat die politischen Entscheidungsträger davon überzeugt, dass Russland zu Fall gebracht werden muss?
Der Westen hat mehr Angst vor einem starken China als vor einem starken Russland. Denn Russland hat 150 Millionen Menschen und China hat 1,5 Milliarden Einwohner. Und seine Wirtschaft wächst sprunghaft um 5% pro Jahr. Früher war es noch mehr, aber das ist genug für China. Wie Bismarck einst sagte, sind die Potenziale das Wichtigste. Chinas Potenzial ist enorm. Es ist heute die größte Volkswirtschaft der Welt, gemessen an der Kaufkraftparität und der Größe der Wirtschaft. Es hat die Vereinigten Staaten bereits vor geraumer Zeit überholt und wächst rasant. Lassen Sie uns nicht darüber reden, wer vor wem Angst hat. Lassen Sie uns nicht in solchen Begriffen argumentieren. Und lassen Sie uns auf die Tatsache eingehen, dass nach 1991, als Russland erwartete, in die brüderliche Familie der zivilisierten Nationen aufgenommen zu werden, nichts dergleichen geschah. Sie haben uns ausgetrickst. Ich meine nicht Sie persönlich, wenn ich Sie sage. Natürlich spreche ich von den Vereinigten Staaten. Das Versprechen war, dass die NATO nicht nach Osten expandieren würde. Aber es ist fünfmal passiert. Es gab fünf Wellen der Erweiterung. Wir haben das alles toleriert. Wir haben versucht, Sie zu überreden. Wir haben gesagt, bitte nicht. Wir sind jetzt genauso bürgerlich wie Sie. Wir sind eine Marktwirtschaft und es gibt keine Macht der kommunistischen Partei. Lassen Sie uns verhandeln. Das habe ich übrigens auch schon einmal öffentlich gesagt. Es gab einen Moment, in dem sich ein gewisser Riss zwischen uns auftat. Davor kam Jelzin in die Vereinigten Staaten. Erinnern Sie sich, er sprach im Kongress und sagte die guten Worte, Gott segne Amerika, alles, was er sagte, waren Signale. Lasst uns rein. Erinnern Sie sich an die Entwicklungen in Jugoslawien. Davor wurde Jelzin mit Lob überschüttet. Sobald die Entwicklungen in Jugoslawien begannen, erhob er seine Stimme zur Unterstützung der Serben. Und wir konnten nicht anders, als unsere Stimme für die Serben zu ihrer Verteidigung zu erheben. Ich verstehe, dass dort komplexe Prozesse im Gange waren. Ja, aber Russland konnte nicht umhin, seine Stimme zur Unterstützung der Serben zu erheben. Denn die Serben sind auch ein besonderes und uns nahestehendes Volk, mit orthodoxer Kultur und so weiter. Es ist eine Nation, die seit Generationen so viel gelitten hat. Nun, wie auch immer, wichtig ist, dass Jelzin seine Unterstützung zum Ausdruck gebracht hat. Was haben die Vereinigten Staaten getan? Unter Verletzung des Völkerrechts und der UN-Charta begannen sie mit der Bombardierung Belgrads. Es waren die Vereinigten Staaten, die den Geist aus der Flasche gelassen haben. Und was wurde gesagt, als Russland protestierte und seinen Unmut äußerte? Die UN-Charta und das Völkerrecht sind überholt. Heute beruft sich jeder auf das Völkerrecht, aber damals hieß es, alles sei veraltet, alles musste geändert werden. In der Tat müssen einige Dinge geändert werden, da sich das Machtgleichgewicht verändert hat. Das ist wahr. Aber nicht auf diese Weise. Jelzin wurde sofort in den Dreck gezogen, des Alkoholismus beschuldigt, nichts zu verstehen, nichts zu wissen. Er hat alles verstanden, das versichere ich Ihnen. Nun, ich wurde im Jahr 2000 Präsident. Ich dachte, okay, die jugoslawische Frage ist vorbei, aber wir sollten versuchen, die Beziehungen wiederherzustellen. Lassen Sie uns die Tür wieder öffnen, durch die Russland versucht hatte zu gehen. Und außerdem habe ich es öffentlich gesagt, ich kann es wiederholen. Bei einem Treffen hier im Kreml mit dem scheidenden Präsidenten Bill Clinton, gleich hier im Nebenzimmer, habe ich ihn gefragt: Bill, glauben Sie, dass Russland der NATO beitreten würde, wenn es das wollte? Plötzlich sagte er: Wissen Sie, das ist interessant, ich denke schon. Aber am Abend, als wir uns zum Essen trafen, sagte er: Wissen Sie, ich habe mit meinem Team gesprochen. Nein, es ist jetzt nicht möglich. Sie können ihn fragen. Ich denke, er wird unser Interview sehen und es bestätigen. Ich hätte so etwas nicht gesagt, wenn es nicht passiert wäre. Okay, aber jetzt ist es unmöglich.
Waren Sie aufrichtig? Hätten Sie sich der NATO angeschlossen?
Sehen Sie, ich habe die Frage gestellt, ob es möglich ist oder nicht, und die Antwort, die ich bekam, war nein. Wenn ich unaufrichtig war in meinem Wunsch, herauszufinden, was die Führungsposition ist.
Aber wenn er Ja gesagt hätte, wären Sie dann der NATO beigetreten?
Wenn er Ja gesagt hätte, hätte der Prozess der Annäherung begonnen. Und schließlich wäre es vielleicht dazu gekommen, wenn wir einen aufrichtigen Wunsch auf Seiten unserer Partner gesehen hätten. Aber dazu ist es nicht gekommen. Nun, Nein heißt Nein, okay, gut.
Warum glauben Sie, dass das so ist? Nur um zum Motiv zu kommen. Ich weiß, Sie sind offensichtlich verbittert darüber.
Ich verstehe das.
Aber warum, glauben Sie, hat der Westen Sie damals abblitzen lassen? Warum die Feindseligkeit? Warum hat das Ende des Kalten Krieges die Beziehungen nicht verbessert? Was ist aus Ihrer Sicht der Grund dafür?
Sie haben gesagt, ich sei verbittert über die Antwort. Nein, das ist keine Bitterkeit. Es ist nur die Feststellung von Tatsachen. Wir sind nicht Braut und Bräutigam. Bitterkeit, Groll. Es geht nicht um diese Art von Dingen unter solchen Umständen. Wir haben einfach gemerkt, dass wir dort nicht willkommen sind. Das ist alles. Okay, gut. Aber lassen Sie uns die Beziehungen auf andere Weise aufbauen. Lassen Sie uns anderswo nach Gemeinsamkeiten suchen. Warum wir eine so negative Antwort erhalten haben, sollten Sie Ihre Führer fragen. Ich kann nur raten, warum. Ein zu großes Land mit einer eigenen Meinung und so weiter. Und die Vereinigten Staaten, ich habe gesehen, wie die Probleme in der NATO gelöst werden. Ich werde Ihnen jetzt ein anderes Beispiel geben, das die Ukraine betrifft. Die US-Führung übt Druck aus und alle NATO-Mitglieder stimmen gehorsam ab, selbst wenn Ihnen etwas nicht gefällt. Ich sage Ihnen jetzt, was in dieser Hinsicht 2008 mit der Ukraine passiert ist. Es wird zwar diskutiert, aber ich werde Ihnen kein Geheimnis verraten, wenn ich etwas Neues sage. Dennoch versuchen wir danach, die Beziehungen auf verschiedene Weise aufzubauen. Zum Beispiel haben wir nach den Ereignissen im Nahen Osten, im Irak, die Beziehungen zu den Vereinigten Staaten auf eine sehr sanfte, vorsichtige Weise aufgebaut. Ich habe wiederholt darauf hingewiesen, dass die Vereinigten Staaten keinen Separatismus oder Terrorismus im Nordkaukasus unterstützen sollten. Aber sie tun es trotzdem weiter. Und die Vereinigten Staaten und ihre Satelliten unterstützten die Terrorgruppen im Kaukasus politisch, mit Informationen, finanziell und sogar militärisch. Ich habe dieses Thema einmal bei meinem Kollegen, der ebenfalls Präsident der Vereinigten Staaten ist, angesprochen. Er sagte, das sei unmöglich. Haben Sie Beweise? Ich sagte ja. Ich war auf dieses Gespräch vorbereitet und gab ihm den Beweis für das Motiv. Er sah es sich an und wissen Sie, was er sagte? Ich entschuldige mich, aber so ist es gewesen. Ich zitiere, ich werde Ihnen in den Arsch treten. Wir warteten und warteten auf eine Antwort. Es gab keine Antwort. Ich sagte zum Direktor des FSB, schreiben Sie an die CIA. Was ist das Ergebnis des Gesprächs mit dem Präsidenten? Er schrieb einmal, zweimal. Und dann haben wir eine Antwort erhalten. Wir haben die Antwort im Archiv. Die CIA hat geantwortet, wir haben mit der Opposition in Russland zusammengearbeitet. Wir glauben, dass dies das Richtige ist. Und wir werden es auch weiterhin tun. Es ist einfach lächerlich. Naja, okay. Wir haben erkannt, dass das nicht in Frage kommt.
Kräfte im Gegensatz zu Ihnen? Sie sagen also, dass die CIA versucht, ihre Regierung zu stürzen?
Natürlich meinten Sie in diesem speziellen Fall die Separatisten, die Terroristen, die mit uns im Kaukasus gekämpft haben. Das ist es, was Sie als die Opposition bezeichnen. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist ein sehr wichtiger Punkt. Nämlich der Moment, als das US-Raketenabwehrsystem ins Leben gerufen wurde. Wir haben die Vereinigten Staaten lange Zeit davon abgehalten, es zu bauen. Außerdem wurde ich von Bush, Juniors Vater Bush Senior, eingeladen, sein Haus am Meer zu besuchen. Ich hatte ein sehr ernstes Gespräch mit Präsident Bush und seinem Team. Ich schlage vor, dass die Vereinigten Staaten, Russland und Europa gemeinsam das Raketenabwehrsystem aufbauen, von dem wir glauben, dass es, wenn es aufgebaut wird, einseitig unsere Sicherheit bedroht. Obwohl die Vereinigten Staaten offiziell gesagt haben, dass es gegen die Bedrohung durch iranische Raketen geschaffen wurde. Das war die Rechtfertigung für die Aufstellung des Raketenabwehrsystems. Ich habe vorgeschlagen, zusammenzuarbeiten. Russland, die Vereinigten Staaten und Europa, sie sagten, das sei sehr interessant. Sie fragten mich, ist das Ihr Ernst? Ich sagte, absolut.
Darf ich fragen, welches Jahr das war?
Das weiß ich nicht mehr. Es ist leicht, das im Internet herauszufinden, als ich auf Einladung von Bush Senior in den USA war. Noch einfacher ist es, von jemandem zu erfahren, von dem ich Ihnen erzählen werde. Man sagte mir, es sei sehr interessant. Ich sagte, stellen Sie sich vor, wir könnten eine solche globale strategische Sicherheitsherausforderung gemeinsam bewältigen. Die Welt wird sich verändern. Wir werden wahrscheinlich Streitigkeiten haben, wahrscheinlich wirtschaftliche und sogar politische. Aber wir könnten die Situation in der Welt drastisch verändern. Er sagt ja und fragt, ist das Ihr Ernst? Ich sagte, natürlich, wir müssen darüber nachdenken. Ich sagte, machen Sie bitte weiter. Dann kamen Verteidigungsminister Gates, der ehemalige Direktor der CIA, und Außenministerin Rice hier in dieses Kabinett, genau hier an diesen Tisch. Sie setzten sich an diesen Tisch. Ich, der Außenminister, der russische Verteidigungsminister auf dieser Seite. Sie sagten zu mir, ja, wir haben darüber nachgedacht. Wir sind einverstanden. Ich sagte, Gott sei Dank großartig, aber mit einigen Ausnahmen.
Sie haben also zweimal beschrieben, wie US-Präsidenten Entscheidungen treffen und dann von ihren Behördenleitern unterboten werden. Es klingt also so, als ob Sie ein System beschreiben, das nicht von den Leuten geführt wird, die Sie gewählt haben.
Das ist richtig. Und dann haben Sie uns einfach gesagt, wir sollen verschwinden. Ich werde Ihnen die Details nicht erzählen, weil ich sie für falsch halte. Immerhin war es ein vertrauliches Gespräch. Aber unser Vorschlag wurde abgelehnt. Das ist eine Tatsache. Es war richtig, als ich sagte, sehen Sie. Aber dann sind wir gezwungen, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Wir werden solche Angriffssysteme schaffen, die mit Sicherheit Raketenabwehrsysteme überwinden werden. Die Antwort war, wir tun das nicht gegen Sie und Sie machen, was Sie wollen, in der Annahme, dass es sich nicht gegen uns, nicht gegen die Vereinigten Staaten richtet. Ich sagte, okay, na dann. So ist es abgelaufen. Und wir haben Hyperschallsysteme mit interkontinentaler Reichweite entwickelt, und wir entwickeln sie weiter. Wir sind jetzt allen voraus, den Vereinigten Staaten und den anderen Ländern, was die Entwicklung von Hyperschallsystemen angeht. Und wir verbessern sie jeden Tag. Aber wir waren es nicht. Wir haben vorgeschlagen, in die andere Richtung zu gehen und wurden zurückgedrängt. Und nun zur NATO-Osterweiterung. Nun, uns wurde versprochen, dass es keine NATO im Osten geben wird. Keinen Zentimeter im Osten, wie uns gesagt wurde. Und was dann? Sie sagten, naja, es ist nicht auf dem Papier verankert. Also werden wir expandieren. Es gab also 5 Wellen der Expansion. Die baltischen Staaten, ganz Osteuropa und so weiter. Und jetzt komme ich zur Hauptsache. Sie sind in die Ukraine gekommen. Schließlich erklärten Sie 2008 auf dem Gipfel in Bukarest, dass die Türen für einen NATO-Beitritt der Ukraine und Georgien offen seien. Nun zu den Entscheidungen, die dort getroffen werden. Deutschland und Frankreich schienen dagegen zu sein, ebenso wie einige andere europäische Länder. Aber dann, wie sich später herausstellte, hat Präsident Bush, und er ist so ein harter Kerl, ein harter Politiker, wie man mir später sagte, Druck auf uns ausgeübt und wir mussten zustimmen. Das ist doch lächerlich. Es ist wie im Kindergarten. Wo sind die Garantien? Was für ein Kindergarten ist das? Was sind das für Leute? Wer sind sie? Sehen Sie, sie wurden unter Druck gesetzt. Sie sind einverstanden und dann sagen sie, dass die Ukraine nicht in der NATO sein wird. Ich sage, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass Sie 2008 zugestimmt haben. Warum werden Sie in Zukunft nicht zustimmen? Nun, Sie haben uns damals unter Druck gesetzt. Warum sollten Sie sie nicht morgen unter Druck setzen und Sie werden wieder zustimmen? Das ist unsinnig. Mit wem kann man da reden? Ich verstehe es einfach nicht. Wir sind bereit zu reden. Aber mit wem? Wo sind die Garantien? Es gibt keine. Also begann sie, das Gebiet der Ukraine zu erschließen. Was gibt es dort? Ich habe Ihnen den Hintergrund erzählt, wie sich dieses Gebiet entwickelt hat, welche Beziehungen es zu Russland gab. Jede zweite oder dritte Person dort hatte immer irgendwelche Beziehungen zu Russland. Und bei den Wahlen in der bereits unabhängigen, souveränen Ukraine, die ihre Unabhängigkeit durch die Unabhängigkeitserklärung erlangte. Übrigens steht dort, dass die Ukraine ein neutraler Staat ist. Und im Jahr 2008 wurden ihr plötzlich die Türen oder Tore zur NATO geöffnet. Ach, kommen Sie, so haben wir das nicht vereinbart. Nun, alle Präsidenten, die in der Ukraine an die Macht gekommen sind, haben sich auf die eine oder andere Weise auf die Wählerschaft mit einer guten Einstellung zu Russland verlassen. Dies ist der Südosten der Ukraine. Das ist eine große Anzahl von Menschen. Und es war sehr schwierig, diese Wählerschaft zu überzeugen, die eine positive Einstellung zu Russland hatte. Viktor Janukowitsch kam an die Macht. Und als er das erste Mal nach Präsident Kutschma gewann, organisierten sie einen dritten Wahlgang, der in der Verfassung der Ukraine nicht vorgesehen ist. Dies ist ein Staatsstreich. Stellen Sie sich vor, jemandem in den Vereinigten Staaten würde das Ergebnis nicht gefallen.
Im Jahr 2014?
Nein, das war davor. Nach Präsident Kutschma gewann Viktor Janukowitsch die Wahlen. Seine Gegner haben diesen Sieg jedoch nicht anerkannt. Die USA unterstützten die Opposition und die dritte Runde wurde angesetzt. Aber was ist das? Dies ist ein Putsch. Die USA haben ihn unterstützt und der Gewinner der dritten Runde kam an die Macht. Stellen Sie sich vor, in den USA würde jemandem etwas nicht gefallen und es würde ein dritter Wahlgang organisiert, den die US-Verfassung nicht vorsieht. Trotzdem wurde es in der Ukraine gemacht. Nun, gut. Viktor Juschtschenko, der als pro-westlicher Politiker galt, kam an die Macht. Aber gut, wir haben auch zu ihm Beziehungen aufgebaut. Er kam mit Besuchen nach Moskau. Wir haben Kiew besucht. Und ich besuchte ihn auch. Wir haben uns in einem informellen Rahmen getroffen. Wenn er pro-westlich ist, dann ist das eben so. Es ist in Ordnung. Lassen Sie die Leute ihre Arbeit machen. Die Situation hätte sich in der unabhängigen Ukraine selbst entwickeln müssen, als Ergebnis der Führung durch Kutschma. Die Dinge wurden schlimmer und Viktor Janukowitsch kam an die Macht. Vielleicht war er nicht der beste Präsident und Politiker? Ich weiß es nicht. Ich möchte keine Bewertungen abgeben. Allerdings kam die Frage der Assoziierung mit der EU auf. Wir haben uns immer darauf eingelassen, wie Sie wollen. Aber als wir uns den Assoziierungsvertrag durchgelesen haben, stellte er sich für uns als Problem heraus, da wir die Freihandelszone und die offenen Zollgrenzen mit der Ukraine hatten, die im Rahmen dieser Assoziierung ihre Grenzen für Europa öffnen musste, was zu einer Überflutung unseres Marktes geführt hätte. Aber wir haben gesagt, nein, das wird nicht funktionieren. Wir werden unsere Grenzen mit der Ukraine schließen, dann die Zollgrenzen. Janukowitsch begann zu berechnen, wie viel die Ukraine gewinnen und wie viel sie verlieren würde, und sagte zu seinen europäischen Partnern, ich brauche mehr Zeit zum Nachdenken, bevor ich unterschreibe. In dem Moment, in dem er das sagte, begann die Opposition, zerstörerische Schritte zu unternehmen, die vom Westen unterstützt wurden. Es lief alles auf den Maidan und einen Putsch in der Ukraine hinaus.
Er hat also mehr Handel mit Russland getrieben als mit der EU, also die Ukraine.
Natürlich, es ist nicht einmal eine Frage des Handelsvolumens, obwohl es das zum größten Teil ist. Es geht um die Größe der Zusammenarbeit, auf der die gesamte ukrainische Wirtschaft beruhte. Die Zusammenarbeit zwischen den Unternehmen war seit den Zeiten der Sowjetunion sehr eng. Ein Unternehmen dort produzierte Komponenten, die sowohl in Russland als auch in der Ukraine montiert wurden. Und umgekehrt, sie waren sehr eng miteinander verbunden. Es wurde ein Staatsstreich begangen. Ich möchte jetzt aber nicht ins Detail gehen, da ich das für unangebracht halte. Die USA sagten uns, beruhigt Janukowitsch, und wir werden die Opposition beruhigen. Lassen Sie die Situation sich entfalten im Szenario einer politischen Lösung. Wir sagten, in Ordnung, einverstanden, machen wir es so. Wie von den Amerikanern gewünscht, hat Janukowitsch weder die Streitkräfte noch die Polizei eingesetzt. Dennoch hat die bewaffnete Opposition in Kiew geputscht. Was soll das bedeuten? Was glauben Sie, wer Sie sind? Das wollte ich die damalige US-Führung fragen.
Mit der Unterstützung von wem?
Mit der Unterstützung der CIA natürlich, der Organisation, der sie damals beitreten wollten, wie ich hörte. Wir sollten Gott danken, dass man sie nicht reingelassen hat, obwohl es sich um eine seriöse Organisation handelt, verstehe ich. Mein früheres Ich in dem Sinne, als ich in der ersten Hauptdirektion des sowjetischen Geheimdienstes gedient habe. Sie waren schon immer unsere Gegner. Ein Job ist ein Job. Technisch gesehen haben sie alles richtig gemacht. Sie haben ihr Ziel erreicht, die Regierung zu verändern. Vom politischen Standpunkt aus gesehen, war es jedoch ein kolossaler Fehler. Sicherlich war es eine Fehlkalkulation der politischen Führung. Sie hätten erkennen müssen, was daraus werden würde. 2008 wurden also die Türen der NATO für die Ukraine geöffnet. Im Jahr 2014 gab es einen Putsch. Sie begannen mit der Verfolgung derjenigen, die den Putsch nicht akzeptierten. Und es war tatsächlich ein Putsch. Sie schufen die Bedrohung für die Krim, die wir unter unseren Schutz nehmen mussten. Sie begannen 2014 den Krieg im Donbass mit dem Einsatz von Flugzeugen und Artillerie gegen Zivilisten. Damit fing alles an. Es gibt ein Video von Flugzeugen, die Donetsk von oben angreifen. Sie haben eine groß angelegte Militäroperation gestartet. Dann eine weitere. Als sie scheiterten, begannen sie, die nächste vorzubereiten. Und das alles vor dem Hintergrund der militärischen Entwicklung dieses Gebiets und der Öffnung der NATO. Wie könnten wir da nicht unsere Besorgnis über das Geschehen zum Ausdruck bringen? Von unserer Seite aus wäre das eine sträfliche Nachlässigkeit gewesen. Das ist es, was es gewesen wäre. Es ist nur so, dass die politische Führung der USA uns an eine Grenze gedrängt hat, die wir nicht überschreiten durften, weil wir damit Russland selbst hätten ruinieren können. Außerdem konnten wir unsere Brüder im Glauben nicht im Stich lassen. Eigentlich nur ein Teil des russischen Volkes im Angesicht dieser Kriegsmaschine.
Das war also 8 Jahre, bevor der aktuelle Konflikt begann. Was war also der Auslöser für Sie? Was war der Moment, in dem Sie beschlossen, dass Sie das tun müssen?
Ursprünglich war es der Putsch in der Ukraine, der den Konflikt ausgelöst hat. Damals haben sich übrigens die Vertreter der 3 europäischen Länder Deutschland, Polen und Frankreich verbündet, Sie waren die Garanten für das unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung Janukowitsch und der Opposition. Sie unterzeichneten es als Garanten. Trotzdem putschte die Opposition und alle diese Länder gaben vor, sich nicht daran zu erinnern, dass sie Garanten für die friedliche Einigung waren. Sie haben es einfach in den Schnee geworfen und niemand erinnert sich daran. Ich weiß nicht, ob die USA etwas von dem Abkommen zwischen der Opposition und den Behörden und ihren drei Bürgen wussten, die den Putsch unterstützt haben, anstatt die ganze Situation wieder ins politische Lot zu bringen. Obwohl es bedeutungslos war, glauben Sie mir, denn Präsident Janukowitsch hat allen Bedingungen zugestimmt. Er war bereit, eine vorgezogene Wahl abzuhalten, die er, offen gesagt, nicht gewinnen konnte. Jeder wusste das. Warum dann der Putsch? Warum die Opfer? Warum die Bedrohung der Krim? Warum eine Operation im Donbass starten? Das verstehe ich nicht. Genau das ist die Fehlkalkulation. Die CIA hat ihren Job gemacht, um den Coup zu vollenden. Ich glaube, einer der stellvertretenden Staatssekretäre sagte, dass sie eine große Summe Geld gekostet haben, fast 5 Milliarden. Aber der politische Fehler war kolossal. Warum mussten sie das tun? All dies hätte auf legale Weise geschehen können, ohne Opfer, ohne militärische Aktionen, ohne den Verlust der Krim, ohne die blutigen Entwicklungen auf dem Maidan, wären wir nie auf die Idee gekommen, auch nur einen Finger zu rühren. Denn wir waren damit einverstanden, dass nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion unsere Grenzen entlang der Grenzen der ehemaligen Unionsrepubliken verlaufen sollten. Wir haben dem zugestimmt, aber wir haben nie der NATO-Erweiterung zugestimmt. Und wir haben auch nie zugestimmt, dass die Ukraine der NATO angehören würde. Wir haben nicht zugestimmt, dass die NATO dort Stützpunkte einrichtet, ohne mit uns zu sprechen. Jahrzehntelang haben wir immer wieder gefordert, jenes nicht zu tun. Und was ist der Auslöser für die jüngsten Ereignisse? Erstens erklärte die derzeitige ukrainische Führung, dass sie die Minsker Vereinbarungen nicht umsetzen werde. Die, wie Sie wissen, nach den Ereignissen von 2014 in Minsk unterzeichnet wurden, wo der Plan für eine friedliche Beilegung des Konflikts im Donbass festgelegt wurde. Aber nein, die derzeitige ukrainische Führung, der Außenminister, alle anderen Beamten und der damalige Präsident selbst sagten, dass sie nichts von den Minsker Vereinbarungen halten. Mit anderen Worten, sie würden sie nicht umsetzen. Vor einem Jahr oder anderthalb Jahren sagten die ehemaligen Staats- und Regierungschefs von Deutschland und Frankreich ganz offen, dass sie zwar die Minsker Vereinbarungen unterzeichnet haben, aber nie vorhatten, sie umzusetzen, sondern uns einfach an der Nase herumgeführt haben.
Gab es jemanden, mit dem Sie sprechen konnten? Haben Sie den Präsidenten und den Außenminister angerufen und gesagt, wenn Sie die Ukraine weiterhin mit NATO-Truppen militarisieren, werden wir handeln?
Wir haben die ganze Zeit über dieses Thema gesprochen. Wir haben uns an die Führung der Vereinigten Staaten und der europäischen Länder gewandt, um diese Entwicklungen sofort zu stoppen, die Minsker Vereinbarungen umzusetzen. Aber ehrlich gesagt wusste ich nicht, wie wir das machen sollten. Aber ich war bereit, sie umzusetzen. Diese Abkommen waren für die Ukraine kompliziert. Sie beinhalteten viele Elemente der Unabhängigkeit der Donbass-Gebiete. Ja, das stimmt. Aber ich war absolut zuversichtlich, und das sage ich Ihnen jetzt. Ich glaube ehrlich, wenn es uns gelänge, die Bewohner des Donbass zu überzeugen, und wir müssten hart arbeiten, um sie von der Rückkehr in die ukrainische Staatlichkeit zu überzeugen, dann würden die Wunden allmählich zu heilen beginnen. Aber wenn dieser Teil des Territoriums sich wieder in ein gemeinsames soziales Umfeld integriert, wenn die Renten und Sozialleistungen wieder gezahlt werden, dann werden sich alle Teile allmählich zusammenfügen. Nein, das wollte niemand. Alle wollten das Problem nur mit militärischer Gewalt lösen. Aber das konnten wir nicht zulassen. Und die Situation spitzte sich zu, als die ukrainische Seite verkündete, nein, Wir werden nichts tun. Sie begannen auch, sich auf militärische Aktionen vorzubereiten. Sie waren es, die den Krieg im Jahr 2014 begonnen haben. Unser Ziel ist es, diesen Krieg zu beenden. Und wir haben diesen Krieg im Jahr 2022 nicht begonnen. Dies ist ein Versuch, ihn zu beenden.
Glauben Sie, dass Sie ihn jetzt gestoppt haben? Ich meine, haben Sie Ihre Ziele erreicht?
Nein, Pimpt. Wir haben unsere Ziele noch nicht erreicht, denn eines davon ist die Entnazifizierung. Das bedeutet das Verbot aller Arten von Neonazi-Bewegungen. Dies ist eines der Probleme, die wir während des Verhandlungsprozesses, der Anfang des Jahres in Istanbul endete, diskutiert haben. Und es war nicht unsere Initiative. Denn vor allem die Europäer sagten uns, dass es notwendig sei, Bedingungen für die endgültige Unterzeichnung der Dokumente zu schaffen. Meine Amtskollegen in Frankreich und Deutschland sagten, wie können Sie sich vorstellen, dass Sie einen Vertrag unterschreiben, wenn man Ihnen eine Waffe an den Kopf hält? Die Truppen sollten aus Kiew abgezogen werden. Ich sagte, na gut, wir zogen die Truppen aus Kiew ab. Sobald wir unsere Truppen aus Kiew abgezogen hatten, warfen unsere ukrainischen Unterhändler sofort alle in Istanbul getroffenen Vereinbarungen in den Papierkorb und bereiteten sich mit Hilfe der Vereinigten Staaten und ihrer Satelliten in Europa auf eine lang anhaltende bewaffnete Konfrontation vor. So hat sich die Situation entwickelt. Und so sieht sie auch jetzt aus.
Verzeihen Sie meine Unwissenheit. Was ist die Entnazifizierung? Was würde das bedeuten?
Darüber möchte ich jetzt sprechen. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Entnazifizierung. Nach der Erlangung der Unabhängigkeit begann die Ukraine, wie einige westliche Analysten sagen, nach ihrer Identität zu suchen. Nun, wenn der Intuitionist, Sie wissen schon, und es fiel ihr nichts Besseres ein, als diese Identität auf einigen falschen Helden aufzubauen, die mit Hitler kollaborierten. Ich habe bereits gesagt, dass die Theoretiker der Unabhängigkeit und Souveränität der Ukraine im frühen 19. Jahrhundert davon ausgingen, dass eine unabhängige Ukraine sehr gute Beziehungen zu Russland haben sollte. Aber aufgrund der historischen Entwicklung waren diese Gebiete Teil des polnisch-litauischen Commonwealth. Polen, wo die Ukrainer verfolgt und ziemlich brutal behandelt wurden, sowie grausamen Verhaltensweisen ausgesetzt waren. Es wurde auch versucht, ihre Identität zu zerstören. All dies blieb den Menschen in Erinnerung. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, kollaborierte ein Teil dieser extrem nationalistischen Elite mit Hitler, weil sie glaubten, er würde ihnen die Freiheit bringen. Die deutschen Truppen, sogar die SS-Truppen, ließen Hitlers Kollaborateure die schmutzigste Arbeit bei der Ausrottung der polnischen und jüdischen Bevölkerung verrichten. So kam es zu diesem brutalen Massaker an der polnischen und jüdischen Bevölkerung, aber auch an der russischen Bevölkerung. Angeführt wurde es von den bekannten Personen Bandera und Schuchewitsch. Diese Leute wurden zu Nationalhelden gemacht. Das ist das Problem. Und ständig wird uns gesagt, dass es Nationalismus und Neonazismus auch in anderen Ländern gibt. Ja, es sind Setzlinge, aber wir reißen sie aus und andere Länder kämpfen gegen sie. Aber in der Ukraine ist das nicht der Fall. Diese Menschen sind in der Ukraine zu Nationalhelden geworden. Es wurden Denkmäler für diese Menschen errichtet. Sie sind auf Flaggen abgebildet. Ihre Namen werden von Menschenmassen gerufen, die mit Fackeln herumlaufen, wie es in Nazi-Deutschland der Fall war. Das waren Menschen, die Polen, Juden und Russen vernichtet haben. Es ist notwendig, diese Praxis zu stoppen und die Verbreitung dieses Konzepts zu verhindern.
It is necessary to stop this practice and prevent the dissemination of this concept.
Ich sage, dass die Ukrainer ein Teil des einen russischen Volkes sind. Sie sagen, nein, wir sind ein separates Volk. Na gut, schön. Wenn Sie sich als eigenständiges Volk betrachten, haben Sie das Recht dazu. Aber nicht auf der Grundlage des Narzissmus, der Nazi-Ideologie.
Wären Sie mit dem Gebiet, das Sie jetzt haben, zufrieden?
Ich werde die Frage zu Ende beantworten. Sie haben gerade die Frage über Neonazismus und Entnazifizierung gestellt. Der Präsident der Ukraine hat Kanada besucht. Die Geschichte ist gut bekannt, wird aber in den westlichen Ländern totgeschwiegen. Das kanadische Parlament stellte den Mann vor, der nach Aussage des Parlamentspräsidenten im Zweiten Weltkrieg gegen die Russen gekämpft hat. Nun, wer hat während des Zweiten Weltkriegs gegen die Russen gekämpft? Hitler und seine Komplizen. Und es stellte sich heraus, dass dieser Mann in den SS-Truppen diente, er persönlich die Russen, Polen und Juden tötete. Die SS-Truppen bestanden aus ukrainischen Nationalisten, die diese Drecksarbeit erledigten. Der Präsident der Ukraine und das gesamte Parlament Kanadas standen auf und applaudierten diesem Mann. Wie kann man sich das nur vorstellen? Der Präsident der Ukraine selbst ist übrigens Jude.
Meine Frage ist wirklich, was tun Sie dagegen? Ich meine, Hitler ist schon seit 80 Jahren tot. Nazi-Deutschland existiert nicht mehr. Und das ist die Wahrheit. Ich glaube, Sie wollen den ukrainischen Nationalismus auslöschen oder zumindest kontrollieren.
Aber wie? Wie wollen Sie das erreichen?
Hören Sie mir zu. Ihre Frage ist sehr subtil. Und ich kann Ihnen sagen, was ich denke. Nehmen Sie es mir nicht übel. And I can tell you what I think.
Do not take offense. Ja, natürlich.
Diese Frage scheint subtil zu sein. Sie ist es. Sie ist ziemlich lästig. Sie sagen, Hitler ist seit so vielen Jahren tot. Seit 80 Jahren. Aber sein Beispiel lebt weiter. Die Leute, die die Juden, Russen oder Polen ausrotten, leben weiter. Und der Präsident, der derzeitige Präsident der heutigen Ukraine, applaudiert ihm im kanadischen Parlament und gibt stehende Ovationen. Können wir sagen, dass wir diese Ideologie vollständig entwurzelt haben? Wenn das, was wir sehen, heute geschieht, dann ist das in unserem Verständnis eine Entnazifizierung. Wir müssen die Leute loswerden, die dieses Konzept aufrechterhalten und diese Praxis unterstützen und versuchen, sie zu bewahren. Das ist es.